Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Pflegestärken, den Kammer-Podcast. Heute wieder mit mir, Katharina Greveltinger, und der lieben
Leonie. Hallo zusammen.
Hallo. So Leonie, wir haben heute nochmal eine neue Folge von Deutschen Pflegetag mitgebracht. Und zwar tatsächlich aus einem Workshop.
Genau, wir haben euch wieder was aufgenommen, und zwar der Workshop Pflege gegen Rechts. Und ihr kennt es wahrscheinlich leider auch aus eurem Arbeitsalltag, dass KollegInnen und Kollegen aufgrund ihrer Herkunft, Religion oder Hautfarbe benachteiligt werden. Oder auch PatientInnen, die subtil diskriminiert werden. Oder auch Situationen, in denen rassistische Witze im Dienstraum fallen und niemand greift ein. Und genau hierauf ist der Workshop eingegangen.
Es haben Pflegefachpersonen, Lehrende und Führungskräfte, die Blandina Bikiri, die Petra Krause und Anja Wiedermann, darüber gesprochen. Sie haben Beispiele geteilt von alltäglichen Mikroaggressionen in Teams über Vorfälle in der Ausbildung bis hin zu offenen rassistischen Vorfällen gegenüber und oder von Patientinnen. Sie haben deutlich gemacht, wie solche Erfahrungen die Zusammenarbeit, die Qualität der Pflege und das Arbeitsklima massiv beeinflussen.
In dem Workshop ging es vor allem um eins, und zwar um Haltung zeigen. Wie können wir Pflegefachpersonen demokratische Werte in unseren eigenen Teams verteidigen, gegen Rassismus, gegen das Wegsehen und gegen das Schweigen? Es ging also nicht nur um einzelne Vorfälle, sondern um unsere Verantwortung, die wir als Berufsstand tragen, und um die Gestaltung eines respektvollen Arbeitsumfeldes.
In dieser Folge hört ihr die wichtigsten Beiträge aus dem Workshop. Sie zeigen auf, warum Pflege nicht wirklich neutral sein kann und warum Nichtstun keine Option ist.
Dann würde ich sagen, lasst uns mal reinhören.
Herzlich willkommen zu unserem Workshop Pflege gegen Rechts. Ich bin Petra Krause. Ich bin Krankenschwester und arbeite in der Funktion einer Pflegedirektorin und Leitung einer Gesundheitsakademie. Und ich freue mich total, dass wir hier heute gemeinsam über doch dieses schwierige und belastende Thema sprechen können. Ich habe hier mit meinen beiden Kolleginnen so ausgemacht, dass jede sich erstmal vorstellt. Ich würde da noch ein bisschen in das Thema einführen. Und ich kann eins sagen, natürlich sind wir ein bisschen aufgeregt. Und dann haben wir mal gedacht, der letzte Slot am letzten Tag. Okay, 3, 4, 5. Vielleicht auch unsere Bewegung, Pflege gegen Rechts. Aber ehrlich gesagt, ich bin so überwältigt, dass der Raum so voll ist und dass es so viel Interessierte gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen und auch was ändern wollen. Davon gehe ich jetzt mal aus, auch an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank.
Hallo, wie schon Petra sagt, mega cool, dass so viele da sind. Das haben wir echt nicht erwartet und danke dafür, jetzt bin ich noch nervöser. Ich bin die Blandina, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, bin auch Fachkraft für Diversity Management und auf Social Media aktiv.
Dankeschön, Anja.
Ja, ich bin die Anja. Ich bin auch Krankenschwester, noch gelernte Pflegepädagogin und aktuell als Geschäftsführung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen unterwegs. Ja, und auch bei euch aktiv, ne? Du sagst ja gleich nochmal was dazu bei Pflege gegen Rechts.
Ja, herzlichen Dank. Pflege gegen Rechts ist eine Graswurzelinitiative und Bewegung. Gerade in der Pause habe ich mit einem Kollegen darüber gesprochen, ob wir denn uns nicht auch noch ein bisschen besser organisieren wollen würden und so Verein gründen. Da haben wir erstmal gesagt, Leute, Schriftführer, Kassenwart, Vorsitz, Ordnung, Statuten und so, das wollen wir jetzt erstmal an der Stelle nicht. Und wir haben uns eher in so einem, ich würde sagen, wie so eine Welle, wie so ein Schneeballsystem zusammengefunden und haben gesagt, für uns ist dieses Thema in der Pflege ein Thema, vor dem wir uns nicht ducken, vor dem wir uns nicht verstecken, sondern zu dem wir sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das gilt für alle, es gilt nicht nur für die Pflege, das gilt für uns, die in der Pflege arbeiten, das gilt für unsere Zupflegenden. Und es geht letztendlich darum, dass wir als Berufsgruppe Haltung zeigen und stark sind. Und gerade in unserem Kontext, wir kommen ja gleich ins Gespräch, nochmal zu sagen, es ist ein großes Thema und wir wollen uns dagegen stellen. So, also unsere Gruppe Pflege gegen Rechts, es gibt ja auch solche Hoodies und T-Shirts und sowas alles, einfach auch um ein Statement zu machen. Anna hat das schwarze T-Shirt dazu an und letztendlich bewegen wir uns in einer WhatsApp-Gruppe. Ich weiß nicht, wie viel sind wir da inzwischen, 70 oder so? ungefähr 90, die sich sozusagen aus uns heraus entwickelt hat. Ich sage jetzt schon mal im Vorfeld, wer dran teilnehmen möchte, wer sozusagen aktiv oder auch inaktives Mitglied sein möchte, sehr, sehr gerne einfach Telefonnummer da lassen und dann werdet ihr aufgenommen. Das Thema Pflege gegen Rassismus kann auch anders sein in dieser Bewegung Pflege gegen Rechts. Und damit meinen wir alle Formen von Diskriminierung. Ich bin oft in Veranstaltungen, auch gerade zu dem Thema, gerade diese Woche durfte ich noch einen Vortrag hören, wirklich eines ganz tollen Professors von der Uni Bochum, der dazu referiert hat. Und da ist mir noch mal einiges klar geworden. Rassismus ist ein gesellschaftliches Konstrukt. Es ist kein genetisches, kein biologisches Konstrukt, sondern wer Rassismus oder Rassen benennt, da geht es darum, dass einer sich über den anderen stellen will. Und das Thema weiß, gelb, rot und schwarz sozusagen als Kategorisierung dieses Themas hat nichts damit zu tun, wie jemand, sagen wir mal, in welchem Land jemand geboren ist und so weiter. Und es wird genutzt für andere Themen. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir beginnen mit deinem Beitrag, liebe Blendina, und wir sind ganz gespannt und dann führen wir weiter zu Anja. Dankeschön.
Okay, dann starte ich einfach mal. Das Thema lautet, wie viel Rassismus gibt es in der Pflege? Pflege, das klingt nach Menschlichkeit, nach Nähe, nach Fürsorge. Aber was, wenn diese Menschlichkeit nicht für alle gleich gilt? Ich erinnere mich an eine Situation und bitte, wir können danach diskutieren. Und zwar, ich war im Dienst mitten im Gespräch und es war so ein fachliches Gespräch. Kommt aus dem Nichts jemand zu mir und sagt, woher kommst denn du? Und ich denke mir so, ja okay, was hat das jetzt eigentlich mit unserem Gespräch zu tun? Na gut, ich sage zum Beispiel jetzt aus Berlin. Okay, dann kommt aber diese Nachfrage und da kommt es, diese Nachfrage, indem sie sagt, nein, ich meine, woher kommst du wirklich? Und genau in diesem wirklich steckt dieser Stich, weil es bedeutet, du gehörst nicht so ganz dazu. Egal was du machst, egal wie viel du leistest, du bist und bleibst die mit Migrationshintergrund. Und so wirken, oder ich versuche das mal in so einem Beispiel zu sagen, vielleicht können sich die einen oder anderen hineinversetzen, denen das nicht so betrifft. Stellt euch mal vor, weil dann wird mir auch noch gesagt, das ist ja nur Interesse, das ist auch nicht schlimm. Aber jetzt stellt euch mal vor, so ein Mückenstich ist ja auch nicht schlimm. Einmal wirst du gestochen, ist nicht schlimm. Aber wirst du 100-mal gestochen, immer auf diese ein und selbe Stelle, das wird wund und das tut dann auch verdammt nochmal weh irgendwann. Und so fühlen sich Mikroaggressionen an. Das sind kleine, wiederkehrende Stiche, die von Mal zu Mal einfach immer schwerer werden. Und deshalb ist dieser Satz oder dieses Wort in diesem Satz, woher kommst du, wirklich nicht harmlos. Denn es bedeutet, egal was du machst, egal wie viel du leistest, egal wie integriert du bist, wie kompetent du bist, du musst dich immer beweisen, warum du eigentlich hier bist. Ja, und wenn wir über Rassismus sprechen, dann denken viele sofort an das Offensichtliche, an Beleidigungen, an Patienten, die direkt sagen, von dir lasse ich mich nicht pflegen. Aber Rassismus in der Pflege ist viel komplexer. Das ist wie so ein Eisberg. Ihr kennt doch alle diesen Eisbergmodell, ne? Wir sehen nur die Spitze, aber der große Teil liegt unsichtbar darunter. Und ich möchte euch heute einmal diese vier Gesichter von Rassismus zeigen, die uns im Pflegealltag oft begegnen. Das ist einmal der offene Rassismus. Ein Patient sagt direkt, und ich sage euch mal jetzt wortwörtlich, ich zitiere, was mir gesagt worden ist, und ich werde das nie in meinem Leben vergessen, von so einem Pack lasse ich mich nicht pflegen. Ja? Oder Patienten sagen direkt, ich will keine schwarze Pflegekraft, ich will keine Pflegekraft, die Hijab trägt, die Liste ist ewig lang. Oder eine Kollegin im Team wird ständig als nur die Ausländerin genannt. Ja, das ist laut, das ist verletzend und das ist für alle sichtbar, der offene Rassismus. Dann gibt es die Mikroaggressionen. Ne? Das sind, wie ich vorhin erwähnt habe, diese Stiche, ne? Diese kleinen Sätze, die harmlos vielleicht klingen mögen, aber treffen können. Oder was ich auch sehr, sehr, sehr oft immer wieder höre, wow, Sie sprechen so gut Deutsch. Danke, Sie auch. Also so als Überraschung. Ich meine, ich okay, ich war 4 Jahre alt, als ich hierher gekommen bin, aber ich bin in den Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule. Ich habe meine Ausbildung hier gemacht. Wieso sollte ich jetzt nicht gut Deutsch sprechen? Naja, genau. Und kann vielleicht nett klingen, ist aber so eine Botschaft, das habe ich dir eigentlich gar nicht zugetraut. Ja, rede ich zu schnell? Gut. Darf ich noch kurz was trinken? Weil jetzt kommen wir zu was Krassem. Und zwar, lass uns über etwas sprechen, das wirklich harmlos klingt. Den positiven Rassismus. Und damit meine ich, ja, Situationen, in denen man nicht beleidigt wird. Nee, das wird so schön verpackt in eine Schublade gesteckt. Ich erzähle euch das beste praxisnahe Beispiel. Führungspositionen oder KollegInnen sagen, wir rekrutieren am liebsten internationale Fachkräfte aus Asien. Die sind nämlich immer sehr freundlich, diszipliniert, fleißig, die machen, was man ihnen sagt und die sagen niemals nein. Das ist wirklich, das wird oft so gesagt. Ja, erstmal werden alle schön in eine Schublade gesteckt, egal ob die jetzt aus Indien, Vietnam oder herkommen. Aber was das mit diesen KollegInnen macht, das sieht keiner. Weil von ihnen ständig erwartet wird, dass sie funktionieren, dass sie nett sind, dass sie freundlich sind. Aber in Wahrheit sieht keiner, dass sie einfach erschöpft sind, weil sie keinen Raum haben zu sagen, mir ist das jetzt einfach zu viel. Oder habt ihr das mal erlebt? Also ich nicht. Oder einfach mal ein klares Nein zu sagen. Weil jetzt kommen wir nämlich zu einem noch besseren Beispiel, das ich selbst schon erlebt habe. Ich bin im Dienst und beobachte, wie eine Fachkraft aus Indien keine Pause macht. Ich war jetzt eine Woche lang im Spätdienst und sie hat es nicht mal geschafft, einen Schluck Kaffee zu trinken. Es klingelt, sie steht auf und alle anderen bleiben selbstverständlich sitzen. Ich beobachte das. Und irgendwann habe ich das mal im Team angesprochen. Keine Reaktion. Dann spreche ich die Stationsleitung drauf an. Und die Stationsleitung sagt dann, das ist nicht schlimm, die sind so. Ja, das ist das Fatale an diesem positiven Rassismus. Der klingt sehr nach Wertschätzung, ne? Sind alle so toll und fleißig. Ist aber in Wahrheit so eine Maske, die Menschen unsichtbar macht. Ja. Dann gibt es den strukturellen Rassismus natürlich. Hier geht es nicht um einzelne Sprüche, sondern um Strukturen. Beispiel, hier sind auch noch 2 Plätze frei. Macht man den Rucksack runter, jemand? So, hier geht es nicht um einzelne Sprüche, sondern um Strukturen. Zum Beispiel, und das macht mich wieder so emotional, das habe ich nämlich auch oft erlebt. Internationale Fachkräfte leisten großartige Arbeit. So, aber da kommt es auch drauf an, woher sie kommen. Sind sie aus den westlichen Ländern oder sind sie aus den afrikanisch-arabischen Raum, ja? Da müssen die sich erst beweisen, dass sie kompetent sind, während bei anderen automatisch davon ausgegangen wird, dass sie kompetent sind. Und Aufstiegschancen sind auch da etwas schwieriger. Aber der strukturelle Rassismus betrifft ja auch nicht nur uns im Team, sondern er betrifft auch Patienten. Und hier ist auch ein Beispiel, was ich auch erlebt habe und was mich auch sehr wütend macht. Zum Beispiel nach einer Herz-OP. Da wird die Reha beantragt. Das ist ganz normal, das ist Routine. Hat der Patient aber eine Sprachbarriere, heißt es plötzlich, lohnt sich nicht, bringt ja eh nichts. Und die Reha wird einfach nicht angemeldet. Die Reha wird nicht angemeldet. Das heißt, nach einer schweren Operation haben diese Menschen nicht dieselbe Chance auf Genesung und nicht dieselbe Unterstützung, nur weil sie die Sprache nicht beherrschen. Das ist strukturelle Diskriminierung. Unsichtbar, aber folgenreich. Und natürlich gibt es Lösungen. Vor allem im heutigen Jahr. Wir haben viel mit KI zu tun, ne? Zum Beispiel digitale Dolmetschersysteme oder KI-gestützte Übersetzungstools, die in Echtzeit übersetzen könnten. Bei Aufklärungsgesprächen, Anamnese oder Reha-Planungen. Eigentlich ist das sehr einfach. Technik kann nämlich hier Brücken bauen, wo Sprache trennt. Da gibt es natürlich auch Strukturen, die Vielfalt mitdenken, mehrsprachige Aufklärungsbögen, aber ich glaube, das gibt es schon mittlerweile, hoffe ich jetzt wirklich, in Einrichtungen. Ja, oder Informationsvideos in einfacher Sprache wäre vielleicht auch nicht schlecht. Denn die Frage darf nicht heißen, spricht der Patient genug Deutsch, sondern wie können wir sicherstellen, dass er trotzdem verstanden wird? Ja, und Rassismus betrifft ja nicht nur Kolleginnen, sondern auch Patienten. Rassismus in der Pflege betrifft nicht nur uns als Team. Es betrifft auch die, die wir versorgen. Dazu gibt es auch heutzutage Studien. Ich habe Situationen oft erlebt, in denen Patienten wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Sprache, ihrer Herkunft und/oder ihrer Religion nicht dieselbe Aufmerksamkeit bekommen haben wie andere. Da wird zum Beispiel gesagt, oh, das ist mir jetzt viel zu anstrengend, mit Händen und Füßen zu kommunizieren. Die versteht eh kein Deutsch. Das mache ich jetzt einfach nicht bei ihr. Oder noch subtiler, schon fast normalisiert, der Patient übertreibt mit den Schmerzen. Jo, ist halt ein Südländer. Ich meine, erster Tag nach einer Herz-OP, warum übertreibt man auch so mit den Schmerzen? Oder, was auch richtig krass ist, dem brauchst du nicht so viel Schmerzmittel geben, der ist schwarz, der verkraftet das. Also diese Sätze sind noch im Stationsalltag unterwegs, Leute, ob ihr glaubt oder nicht. Und das ist das Gefährliche, weil die beeinflussen nämlich, wie wir Pflege leisten, wie wir Schmerzen einschätzen und wie ernst wir jemanden nehmen. Ja, das ist Rassismus. Nicht laut, aber wirksam. Und das Schlimmste ist, oft steht man daneben und denkt sich so, bringt ja eh nichts, ich kann die ja eh nicht umstellen, sagt nichts, weil man Konflikte Konflikte vermeiden möchte. Ja, aber genau da müssen wir mutiger werden. Denn wir haben die Wahl, weil wenn ich daneben stehe und schweige, dann stimme ich still zu. Und das ist das, was wir in der Pflege eben nicht brauchen. Schweigen, wegsehen und mitlaufen. Weil, Entschuldigung, wenn ich so emotional werde, aber das ist halt einfach ein Thema, das mich, ja. Tut mir leid. Normal kann ich das besser. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ja. Pflege bedeutet Verantwortung, auch füreinander. Auch dafür hinzuschauen, wenn jemand respektlos behandelt wird. Egal, ob es Kollegen betrifft oder vor allem auch Patienten. Denn Menschlichkeit darf keine Bedingungen haben. Und ja, Rassismus in der Pflege ist kein Randthema. Er passiert mitten im Alltag, laut und leise, sichtbar und unsichtbar. Aber wir haben die Wahl, wegschauen oder hinschauen, schweigen oder ansprechen. Denn Pflege ohne Menschlichkeit funktioniert nicht. Und Menschlichkeit beginnt da, wo wir uns wirklich sehen. Nicht als Herkunft, nicht als irgendwelche Schublade, sondern als Menschen. Ja, Pflege, das klingt nach Menschlichkeit, nach Nähe, nach Fürsorge. Und genau das sollten wir auch leben, und zwar für alle. Und vielleicht beantwortet das jetzt am Ende auch die Frage, wie viel Rassismus gibt es in der Pflege? Mehr, als viele wahrhaben wollen. Vielleicht aber auch weniger, wenn wir endlich hinschauen und etwas verändern.
Liebe Blandina, sehr eindrucksvoll. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich meine, Pflege ist ein emotionaler Beruf. Wo kommen wir denn hin, wenn dieses Thema Empathie und Emotionen bei uns keine Rolle mehr spielen würde? Also von daher vielen, vielen Dank auch für den persönlichen Einblick. Ich sozusagen als weiß gelesene Cis-Frau, um das mal so zu sagen, habe ja nicht die Möglichkeit, das zu spüren. Also ich höre das, ich versuche das auch aufzunehmen, aber das wirklich zu spüren, wie, und es sind mehr als Mückenstiche, also seien wir mal ehrlich. Das Bild war schön, aber es ist schon mehr. Und die Frage ist ja, wie können wir das reflektieren und was können wir auch unternehmen? Und bei diesem Thema, wie geht mir das eigentlich, mir als Person, die eben nicht davon, von dem Thema betroffen ist, Und da muss ich sagen, so wie ich aufgewachsen bin Jahrgang 60. Also wir haben natürlich solche Spiele gemacht. Wer hat Angst vorm schwarzen Mann? Wir haben die Schubladen gehabt, wie in unseren Lehrbüchern. Was stand denn da? Und so weiter. Ich komme ja aus so einer anderen, nochmal eine andere Generation. Und ehrlich gesagt, ich habe mich dabei erwischt und ich habe mich so geschämt dafür. Und zwar arbeite ich in einem großen Gebäude mit Schulen drin und so aus. Und wir machen auch Sprachkurse. So, dann, ich bin da auf dem Flur, kommt ein junger Mann, schwarzer Haut, kommt zu mir. Ich möchte gerne in den Kopierraum. Und ich kannte den nicht. Und sag, ja Mensch, ne, in welchem Kurs sind Sie denn? Auszubildender. So gedacht. Was war? Der war Lehrer des Sprachkurses. Ich habe mich geschämt. Das kann ich nur an der Stelle sagen. Und ich glaube, es geht darum, dass man immer das eigene Verhalten auch reflektiert. Und jeder darf in diesem Bereich auch Fehler machen. Und deswegen ist es wichtig, da auch eine entsprechende Rückmeldung zu kriegen. Jetzt zu dir, Anja. Jetzt wird der Übergang etwas schwierig. Ich traue dir das zu, durchaus. Du wirst es schaffen, politische Partizipation und Emanzipation in der Pflege. Das ist sozusagen die Weiterführung von deinem sehr beeindruckenden Vortrag. Vielen Dank.
Auch erst am Anfang gedacht, wird das schwierig, aber eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Warum ist das nicht so schwierig? Ich komme natürlich aus dem pädagogischen Bereich. Wenn wir Menschen stärken wollen und wenn wir wollen, dass sie Haltung zeigen, dann müssen wir ihnen beibringen, wie sie für ihre Bedürfnisse einstehen. Weil wenn man für seine eigenen Bedürfnisse lernt einzustehen, dann kann man das auch für andere Bedürfnisse. Und für mich war der Ansatz eigentlich immer in der Bildung, bei mir selber vielleicht auch, Partizipation zu leben, eigentlich damals so ein bisschen aus dem berufspolitischen Engagement durch die ganze Entwicklung in den letzten Jahren. Ich meine, wir sitzen deswegen wahrscheinlich auch alle hier. Wir wissen um die Schwierigkeit, um den zunehmenden Rechtsextremismus. Hat die Bedeutung von Partizipation und Emanzipation in der Pflege für mich einen viel höheren gesellschaftlichen Stellenwert bekommen, um Strukturen in der Bildung, aber auch in der Führung, ich bin ja jetzt auch in der Führung tätig, zu stärken. Das heißt, zu schauen, wie können wir politische Partizipation und auch Emanzipation in der Pflege angehen, um Menschen zu stärken, weil wir dann damit auch Rassismus vorbeugen. Da bin ich mir sicher, wenn wir demokratische Strukturen fördern. Ich mache das mal ein bisschen schneller, habe mir natürlich eine kleine Agenda, ich bin ja so typische Pädagogin, ne, gemacht. Was ist also die Leitfrage und als Einleitung für mich? Pflege, wir haben es ja gesagt, ist ja nicht nur ein Beruf, der mit Würde und Ethik zu tun hat. Wir sind eine systemrelevante, aber eben auch häufig eine machtlose Berufsgruppe. Und wenn ich jetzt immer so einen Bezug versuche herzustellen zu dir, Blendina, erleben wir uns vielleicht auch in Situationen, wo wir Rassismus erleben, vielleicht auch als machtlos. Also auch das hat vielleicht eine Auswirkung, weil ich mich nicht als politisch wirkungsvoll erlebe. Deswegen ist meine These, meine Leitfrage, beziehungsweise meine These ist, Partizipation führt zu einer gewissen Emanzipation und Emanzipation wirkt Machtlosigkeit entgegen und Emanzipation selbst stärkt unsere Demokratie und damit eben auch gegen rassistische Strukturen. Warum ist das so? Warum fühlen wir uns so machtlos? Wir haben eben in der Pflege eine sehr früh erlernte Hilflosigkeit, Einspringen, Funktionspflege, die Bälle am Laufen halten aufgrund von Personalmangel. Ich erzähle hier jetzt nichts Neues. Einen hohen psychischen Druck, Überforderung, Zerrissenheit, nicht genügend Zeitdruck und dann lässt man vielleicht mal, das ist ja bei der Gewalt nicht anders, das wissen wir auch, da gibt es auch Studien zu, dann lässt man das mal eben an dem Patienten aus. Ne? Wir haben starke Hierarchien, ja, und auch hier, darf ich denn jetzt was sagen, wenn mir sowas begegnet? Bin ich dazu, habe ich überhaupt die Rolle dabei, jetzt was dagegen zu sagen, weil wir in einem hierarchischen Konstrukt groß werden? Und das Gefühl, und ich habe lange szenisch gearbeitet, ich bin szenische Spielleitung, also an Fallbeispielen, immer das Gefühl, was ich gesehen habe bei Auszubildenden, bei Praxisanleitern, wenn die so ein Denkmal gebaut haben, wo seht ihr euch denn in der Pflege? Am Boden, am Ende der Hierarchie und wir können ja nichts machen. Da oben steht die Politik, da oben ist die Führung. Ja, was soll ich denn da tun? Wir erleben uns hilflos. Folgen, Resignation, Burnout, Coolhaut, Berufsausstieg. Ich glaube, ich erzähle ja an sich nichts Neues, aber ich versuche auch immer so ein bisschen den Bogen auch zur Demokratie und Rassismus zu schlagen. Wie kann also Partizipation als Dimension in der Pflege verstanden werden? Pflegende, wie gesagt, erleben sich als Objekte fremder Entscheidungen. wer früh lernt, sich anzupassen statt zu gestalten, übernimmt eben keine Verantwortung und eben auch nicht die Verantwortung fürs eigene Handeln. Ja? Deshalb glaube ich, muss Partizipation von Anfang an auch ein Teil der Ausbildung sein und später eben auch Teil der Führung, oder zusammen muss das wirken. Und Partizipation in allen Ebenen, und das würde eben auch den strukturellen Rassismus vorbeugen, weil wir an die Strukturen gehen, bedeutet eben, Pflegefachpersonen in Entscheidungsprozesse einzubinden und ihnen damit auch ein Gefühl der Selbstwirksamkeit. Ich bin wirksam. Und wenn ich weiß, dass ich wirksam bin, dann weiß ich auch, dass mein Handeln wirksam ist, positives wie negatives Handeln. Dass ich also keine luftleere Nummer bin, wenn ich handle. Das heißt, politische Bildung ist eines der zentralen Themen. Und ich war ein bisschen enttäuscht damals, als das Pflegeberufegesetz kam, weil politische Bildung hier wieder runterreduziert wurde in dem Stundenumfang. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Stunden. Vielleicht manchmal ein bisschen mehr als Anatomie, bin ich mir ganz sicher. Wir brauchen Entwicklung von Urteils- und Deutungskompetenzen, damit ich in der Lage bin, zu urteilen, zu deuten, was ist hier in dieser Situation eigentlich passiert, zu reflektieren, wenn ich merke, irgendwas war hier gerade falsch. Irgendwas ist doch hier gerade schiefgelaufen. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, der Patient hat sich nicht wohlgefühlt. Habe ich gerade eine blöde Aussage gemacht? War die jetzt schon rassistisch? Wir brauchen Urteils- und Deutungskompetenzen. Wir brauchen aber auch die Frage, wer Macht im System hat. Das kann eben in verschiedenen Ebenen passieren, institutionell, individuell, strukturell. Wie gesagt, ich bin großer Verfechter szenischen Arbeitens in der Bildung, vielleicht auch in der Führung. Dann kann man auch, wir haben vorhin gehört, Safe Spaces machen, in Fallsituationen arbeiten, dann eben nur mit Menschen mit Migrationshintergrund. Das sind auch für mich nochmal interessante Aspekte. Ethisch Leitplanken setzen an allen Ebenen, ja, über Ethikcafés, ethische Fallbesprechungen. Ich glaube auch, rassistische Themen müssen dort mehr präsent werden, ja. Gerade wenn du solche Dinge erlebst, finde ich, gehören die auch in solche, ob nur ethische oder auch kollegiale Fallberatung rein. Diskussionsforen schaffen, Demokratieräume nennt man das mittlerweile. Und ich glaube, das können wir auch gut in der Bildung. Und wir sollten Räume für unsere Auszubildenden schaffen. Wir sollten Räume für unsere Kolleginnen und Kollegen schaffen, wo wir Demokratieräume schaffen, wo wir uns austauschen über die politische Situation, die gerade derzeit stattfindet. Wo klar wird, welche Haltung habe ich eigentlich gerade und welche Macht habe ich entweder als Bürgerin, aber eben auch als Pflegende und als Berufsgruppe, die wir ja einen gewissen Wert vertreten, und mit welchen politischen Stakeholdern muss ich arbeiten, mit welchen Interessensvertretungen muss ich arbeiten, damit ich sozusagen wirksam bei mir, bei meinen Kolleginnen in der Institution, aber eben vielleicht auch gesamtgesellschaftlich werde. Ja? Heißt Partizipation, das Selbstwirksamkeitserleben stärkt unsere berufliche Identität. Wir müssen Menschen selbst ermächtigen und nicht nur uns, sondern eben auch unsere Patientinnen und Patientinnen. Wir brauchen eine hohe und viel, ich glaube manchmal noch eine viel höhere ethische Reflexionsfähigkeit, als die wir vielleicht schon haben. War das jetzt schon vielleicht ein ethisches Problem auch? Und wir brauchen eine gewisse Analysefähigkeit und eine Pflegewirklichkeit, in der wir auch gezielt Forderungen stellen können. Wir können nicht immer nur sagen, es ist alles schlecht. Wir müssen auch sagen, was wir verbessern wollen. Und wir brauchen diese Sprache dazu. Und ich glaube, da müssen wir noch viel, viel mehr hingucken, um Sprache und Forderungen eben auch entwickeln zu können. Aus meiner persönlichen Meinung, und ich glaube, wenn ich viele Kolleginnen und Kollegen, und ich glaube, viele am Deutschen Pflegetag sind berufspolitisch engagiert. Ich kann nur sagen, wer das tut, fördert auch seine eigene Burnout-Prophylaxe. Weil man sich eben als selbstwirksam erlebt in berufspolitischen Kontexten. Es fördert, man könnte jetzt sagen, salutogenetisch, das Kohärenzgefühl. Es fördert nämlich meine Verstehbarkeit, meine Handhabbarkeit. Ich verstehe endlich, was Diskriminierung ist. Ich verstehe, was Rassismus ist. Ich verstehe, warum das vielleicht auch immer Auswirkungen auf meine Gesundheit hat, auf die Gesundheit des Patienten. Und ich habe einen Sinn in meinem Handeln gefunden und warum ich als Pflegende sinnhaft arbeite. Und warum das auch notwendig ist, dass ich das mit gewissem politischem Engagement auch tun sollte. Und wer sich engagiert, erlebt, wie gesagt, mehr Kontrolle und auch Sinnhaftigkeit in seinem Beruf. Wie hat das nun vielleicht auch mit der Emanzipation? Ich glaube, wenn ich in klein, das muss ja nicht immer das große berufspolitische Engagement sein. Also ich muss nicht immer gleich in eine Riesenvereinigung. Ich fand das ganz spannend für mich jetzt das erste Mal mit so einer Graswurzelbewegung. Da habe ich auch gedacht, funktioniert das? Das können so kleine Initiativen sein. Es können Banden sein. Es kann mal ein Flyer sein, den ich verteile. Es kann, was weiß ich, ich gehe mal zum Betriebsrat. Ich gucke, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, eine Stelle zu integrieren. Ich glaube, du bist auch Integrationsbeauftragte, mal mit einer Geschäftsführung zu reden, was auch immer. Das können so kleine Sachen sein. Und dann erlebe ich mich über diese kleinen Partizipationen, entwickle ich auch ein gewisses Selbstwertgefühl, das heißt eine Befreiung von Fremdbestimmung und struktureller Ohnmacht und komme in diese Emanzipation hinein. Und emanzipierte Pflegende erkennen halt ihren Gestaltungsspielraum. Vielleicht bin ich noch nicht so weit, dass ich gleich in so eine große Kammerversammlung gehe, ja. Da bin ich vielleicht nicht so weit, aber ich möchte im Kleinen was tun. Ich möchte eine kleine Gruppe bilden, ich möchte eine kleine Bande bilden, wie auch immer. Und ich will partizipieren an Entscheidungsprozessen. Und damit auch sich von solchen internalisierten Rollen, nämlich dass wir machtlos und ohnmächtig sind, dann eben auch zu befreien. Und das eben als Schlüssel zu professioneller Identität, zur eigenen Gesundheit. Aber natürlich, und das ist mir auch bewusst, wir brauchen dafür Macht, wir brauchen materielle Macht, wir brauchen rechtliche Grundlagen, soziale und auch kulturelle Grundlagen dafür, um diese Macht auch wirken zu können. Dementsprechend Partizipation und Emanzipation als Grundlage von Demokratie. Pflege braucht mündige und auch selbstbewusste Fachpersonen. Unser Pflegehandeln selber kann als Ort demokratischer Aushandlungsprozesse verstanden werden. Wir sind jeden Tag in Aushandlungsprozessen mit den Menschen, mit unseren Kollegen. Und Aushandlung ist Demokratie. Nichts anderes. Wer in der Pflege lernt, Verantwortung zu übernehmen, lernt eben auch, Demokratie zu leben. Und damit trägt Partizipation und Emanzipation dazu bei, weil es im Kleinen gelebte Demokratie ist. Ich kann nicht einfach entscheiden, autokratisch, das musst du so machen, sondern ich muss das aushandeln. Es braucht aber meiner Meinung nach politische Bildung, es braucht Vernetzung und vor allem brauchen wir gegenseitige Solidarität. Ich bin ein Gegner des pädagogischen Zeigefingers und wenn mal jemand einen Fehler macht, dann nicht zu sagen, das darfst du aber nicht. So darfst du aber nicht mit dem Patienten reden, sondern eher in die Deutung zu kommen und eher zu sagen, was ist hier passiert, warum ist das passiert, wie kommt es aus deiner Sozialisation heraus. Und dementsprechend, das mache ich jetzt ein bisschen schneller, damit wir vielleicht gleich noch ein bisschen diskutieren können. Ich glaube, dass Partizipation auch eine Grundlage einer resilienten und demokratischen Pflegepraxis ist. Und deswegen müssen wir in ganz vielen Elementen in Bildung und Führung und wir als Führungskräfte müssen das auch aushalten, wenn wir auch mal unsere Mitarbeitenden partizipieren lassen und die vielleicht auch mal Dinge tun, mit denen ich vielleicht nicht so einverstanden bin. Aber das ist eben Partizipation. Und damit stärke ich aber natürlich auch eine resiliente und eine demokratische Pflegepraxis. Mein Fazit, politische Bildung verstanden als Selbstermächtigung von Bürgerinnen in einer Demokratie stärkt Berufe, stärkt Menschen und Gesellschaft. Partizipation und Emanzipation in der Pflege heißt für die eigenen Bedürfnisse einzustehen und dann dementsprechend auch für die anderer Menschen. Und dies stärkt demokratische Prozesse. Aber, und jetzt komme ich an Sie alle, die hier sitzen, es braucht Vorbilder. Und es braucht vor allem Wegbereiter in der Praxis und in der Theorie. Denn Macht entsteht da, wo Menschen gemeinsam handeln. Und das wäre dann mein Part dazu.
Alles gut. Und ich will noch sagen, ich bin wirklich auch schwer beeindruckt und ich freue mich über euren Mut, eure Offenheit. Das ist nämlich nicht einfach, weil es immer auch was mit ganz inneren Themen zu tun hat. Und ich glaube, alle, die hier sind, sind ja bereit, auch Veränderungen herbeizuführen und Banden zu bilden, sich zu organisieren und zu gucken, was können wir eigentlich tun? Weil, wie gesagt, nichts zu tun ist keine Option. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Vielen Dank, dass ihr da wart. Herzlichen Dank.
Sehr, sehr spannend. Ich finde, das ist ein Thema, was man immer öfters und gefühlt auch jeden zweiten Tag auf jeden Fall darüber sprechen sollte. Und ich hoffe, es hat euch inspiriert, mitzudenken und auch tatsächlich auch motiviert, Haltung weiterhin zu zeigen für ein Pflegeumfeld, in dem alle Kolleginnen und Patientinnen respektiert werden.
Genau, ich glaube, was mir besonders deutlich geworden ist bei der Folge, ist nochmal, dass Wegsehen überhaupt keine Option ist. Pflege muss Haltung zeigen und Diskriminierung klar benennen und aktiv dagegen handeln. Denn das hatte Blendine ja auch nochmal so hervorgehoben, dass Schweigen auch Mitschuld bedeutet und Pflege auch nur dann ihrem Anspruch gerecht werden kann, wenn Menschlichkeit gleichermaßen für alle gilt. Und gerade in den heutigen Zeiten, finde ich, kann man das besonders nochmal betonen.
Genau so ist es, Leonie.
Und damit würden wir euch dann auch aus der heutigen Podcast-Folge entlassen und wünschen euch einen ruhigen Frühdienst, eine gute Mittelschicht oder auch einen entspannten Spätdienst. Kommt gut vielleicht auch in den Nachtdienst. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.